SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Stefan Eich. Guten Tag. Rheinland-Pfalz und Niedersachsen sind recht gut vertreten bei den Ministerposten in der neuen Bundesregierung. Das wissen wir seit heute Vormittag. Seit nun auch die SPD nach langem und womöglich auch gründlichem Überlegen verkündet hat, welche Ministerinnen und Minister sie in die nur noch aus historischen Gründen sogenannte Große Koalition schickt. Parteichef Klingbeil wird Finanzminister und Vizekanzler. Er kommt ebenso aus Niedersachsen wie Boris Pistorius, der Verteidigungsminister bleibt. Aus Rheinland-Pfalz ist schon Verkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU fürs Kabinett nominiert. Nun kommen zwei SPD-Ministerinnen aus dem Land hinzu. SWR-Landespolitik-Redakteurin Petra Wagner über die neue Bundesjustizministerin Stefanie Hubig.
Auch wenn in den vergangenen Wochen immer mal wieder der Name von Stefanie Hubig im Zusammenhang mit einem Posten im Bundeskabinett fiel, kam die Nachricht dann doch überraschend. Selbst ihre engsten Mitarbeiter wurden erst kurzfristig informiert. Hubig ist seit 2016 Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz, doch die 56-jährige Juristin hat ihre politische Karriere im Bundesjustizministerium in Berlin begonnen.
Neue Bundesbauministerin, ebenfalls aus Rheinland-Pfalz, wird Verena Huberts. Hans-Joachim Viehweger erklärt, wer sie ist.
2021 zog die gebürtige Trierin erstmals in den Bundestag ein. Auf Anhieb wurde sie, damals mit 34, auch gleich stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Das zeigt schon, Verena Huberts ist eine Senkrechtstarterin in der SPD. Das dürfte auch damit zusammenhängen, dass sie als Gründerin eines Start-up-Unternehmens eine Ausnahmepersönlichkeit innerhalb der SPD-Fraktion darstellt. Nach ihrem Wirtschaftsstudium hatte sie, zusammen mit einer Studienkollegin, eine App rund ums Kochen herausgebracht, das so erfolgreich war, dass das Start-up von Bosch übernommen wurde.
Baden-Württemberg hat auch Posten abbekommen. CDU-Frau Nina Wagen wird Gesundheitsministerin und Thorsten Frey aus Donaueschingen, ebenfalls CDU, wird Kanzleramtsminister. Und das sind die übrigen SPD-Kabinettsmitglieder. Der ehemalige Ostbeauftragte Carsten Schneider wird Umweltminister. Bundestagspräsidentin Bärbel Bass übernimmt das Arbeits- und Sozialministerium. Parlamentarische Staatssekretärin dort wird Katja Mast aus Pforzheim. Das Entwicklungsministerium geht an die Integrationsbeauftragte Rim Alabali Radovan. Das alles bedeutet auch, dass SPD-Chefin Esken aus dem Wahlkreis Calw der neuen schwarz-roten Bundesregierung nicht angehört. Auf was könnte ich denn noch Zölle verhängen? Das scheint sich US-Präsident Trump regelmäßig zum Beispiel beim Frühstück zu fragen. Und nun hat er seine nächste Idee verkündet. Für Filme, die im Ausland produziert werden, sollen 100% zollfällig werden, bevor sie in den USA im Fernsehen oder im Kino gezeigt werden dürfen. Wie er sich das genau vorstellt, sagt Trump nicht. Als Grund nannte er jedenfalls, die Filmindustrie in den USA gehe unter. Andere Länder würden alle möglichen Anreize bieten, um Filmleute und Studios aus den USA abzuwerben. Israel will den Gazastreifen komplett erobern und dauerhaft besetzen. Das hat das Sicherheitskabinett beschlossen. Die palästinensische Bevölkerung solle in den Süden umgesiedelt werden zu ihrem Schutz, wie es offiziell heißt. Die Nachrichtenagentur AFP meldet, Israels Regierungschef Netanyahu habe Sympathie für den Plan von US-Präsident Trump, alle Palästinenser aus dem Gazastreifen in Nachbarstaaten wie Ägypten zu vertreiben. Israel hat 10.000 Reservisten einberufen. Gleichzeitig beschloss das Sicherheitskabinett, die Hilfe für die Menschen im Gazastreifen wieder freizugeben. Wann ist allerdings noch unklar. Clemens Fehrenkotte.
Offenbar, so melden israelische Medien übereinstimmend, wolle Israels Regierung erst den Besuch von Trump in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in der nächsten Woche abwarten, bevor es zur jetzt geplanten Ausweitung des Krieges kommen werde.
Wie sich die Lage in Israel und dem Gazastreifen auf Baden-Württemberg auswirkt, darum geht es jetzt.
Fokus Südwest.
Mitten im Krieg die Freundschaft zu Israel feiern, das gibt es heute in Stuttgart beim Israel-Tag. Unter dem Motto 77 Jahre Israel treffen sich die Deutsch-Israelische Gesellschaft Region Stuttgart, die israelitische Religionsgemeinschaft Württemberg mit Vertretern der Politik und den ganz normalen Menschen, die sich zur Solidarität mit Israel bekennen. Oliver Vrankovic von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft fordert im SWR-Aktuell-Gespräch mehr Einsatz von der Stadt Stuttgart.
Wir fordern die Stadt auf, das einzuschränken, diesen ganzen Viva Intifada-Zirkus, der in Stuttgart auch sehr aktiv ist, und einzelne Akteure auch anzugehen, weil wir glauben, dass diese antisemitischen Akteure, indem sie sich den Raum nehmen, den Raum einschränken für andere, für Jüdinnen und Juden. Der Israeltag findet auf dem Marktplatz statt. Er hat noch nie auf dem Marktplatz stattgefunden. Er hätte auch dieses Jahr nicht auf dem Marktplatz stattfinden sollen. Er hätte jedes Jahr auf dem Schlossplatz stattfinden sollen. Aber aus Sicherheitsgründen musste dieses Jahr auf dem Marktplatz stattfinden. Also wir haben einen ganz klaren Einfluss von dem Klima auf unseren Israeltag.
Die Parkkontrolleure vom Ordnungsamt bekommen Hightech-Verstärkung. Demnächst können Scan-Autos mit Kameras im Vorbeifahren Falschparker finden und registrieren und an die Knöllchenschreibestelle weiterleiten. An der Uni Hohenheim läuft ein Pilotprojekt zur sogenannten digitalen Parkraumkontrolle. Gerd Landsberg vom Deutschen Städte- und Gemeindebund findet das sinnvoll, vor allem für größere Städte. Hier in SWR aktuell sagte Landsberg:
Das wird natürlich zur Disziplinierung führen. Wenn Sie jetzt in einer großen Stadt falsch parken, ist Ihre Chance, nicht erwischt zu werden, ziemlich groß. Und deswegen machen die Leute das auch und parken vor der Feuerwehreinfahrt oder an sonstigen Stellen, wo sie auch eine Verkehrsgefährdung darstellen. Wenn die aber wissen, und darauf müsste natürlich eine Stadt hinweisen, hier findet eine elektronische Überwachung statt, dann werden sie das im Zweifel nicht tun. Und dann hätte das auch einen entsprechenden Effekt für die Sicherheit und für die Effizienz der Verwaltung, wäre es ein guter Weg.
Eigentlich sollte heute in Mosbach im Neckar-Odenwald-Kreis ein Prozess gegen Menschen aus dem sogenannten Reichsbürgermilieu beginnen. Auf ihrem Hof waren zahlreiche Waffen gefunden worden. Aus dem Auftakt des Verfahrens wurde nichts, denn die Angeklagten sind nicht erschienen. Jens Niesing.
Die Staatsanwaltschaft war da, die Verteidiger waren da, die Plätze der Angeklagten blieben leer. Die Ladungen des Gerichts kamen mit den Vermerken zurück, teils Annahme verweigert, teils Empfänger unbekannt. Da die Beschuldigten nicht in U-Haft sitzen, wurden sie auch nicht zwangsweise nach Mosbach gebracht. Jetzt aber will das Gericht entscheiden, wie es dafür sorgen kann, dass die Angeklagten zum nächsten Gerichtstermin auch erscheinen.
Ein enormer Knall hat am Samstagnachmittag die Menschen in Undenheim im Kreis Mainz-Bingen erschreckt. Bei der Explosion wurde ein Mann leicht verletzt. Nun steht die Ursache fest. Im Hof eines Wohnhauses war Sprengstoff explodiert. SWR-Reporter Alexander Dietz mit Details.
Bei dem Stoff soll es sich nach Angaben eines Polizeisprechers um TATP handeln. Ein Stoff, der hochexplosiv ist und bereits auf Schläge oder auf Reibung sehr empfindlich reagiert. Nach der Explosion fanden die Einsatzkräfte einen leicht verletzten Mann in dem Hof, der mit einer Fußverletzung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Laut der Polizei wird gegen ihn wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Die Polizei hatte das Anwesen in Undenheim nach der Explosion am Samstagnachmittag weiträumig abgesperrt. Eine Gefahr für die Anwohnerinnen und Anwohner habe aber nicht bestanden.
Dutzende Beulen im Autodach und in der Motorhaube, zertrümmerte Dachfenster oder Gärten, in denen zerfetzte Blätter auf dem Boden liegen. In Sachen Hagelschäden liegt Baden-Württemberg ziemlich weit vorn in Deutschland. Im vergangenen Jahr war Stuttgart auf Platz 3 hinter Duisburg und Leipzig. Das hat eine Datenanalyse der Verti-Versicherung ergeben. Aus deren Hagelatlas geht hervor, dass Rheinland-Pfalz und das Saarland weit weniger unter Hagelschäden leiden als andere Bundesländer.
Und sonst so?
Es gibt immer mehr Hai-Attacken und schuld daran sollen auch Influencer sein. Dass TikTok- und Instagram-Größen jeden einst pittoresken und einsamen Ort in kürzester Zeit zu einem überrannten Selfie-Touristen-Albtraum machen können, das wissen wir längst. Viele dieser Menschen geraten sogar auf der Suche nach dem perfekten Post in Lebensgefahr, zum Beispiel wenn sie beim Neuschwanstein-Selfie auf dem Geländer der Marienbrücke herumbalancieren. Nun kommt noch eine Steigerung und die hat mit Haien zu tun. Die Zahl der Haiattacken auf Menschen steigt nämlich seit Jahren weltweit. Und das haben Forscher aus Frankreich untersucht. Ihr Ergebnis? Es sind oft nicht etwa ausgehungerte Fische, die ihre Zähne in vermeintlich leckere Menschenbeine schlagen. Nein, viele der Tiere handeln aus Panik, weil Unterwasser-Influencer sie stupsen, streicheln, festhalten oder sonst wie belästigen. Manche würden sich sogar per Griff an die Schwanzflosse durchs Wasser ziehen lassen, sagt Studienleiter Eric Cluart von der Universität Paris Sciences et Lettres. Er sagt, 16% der Haiattacken seien, Zitat, defensiv, weil Haie sich bedroht fühlen, teils zu Recht, weil Unterwasserjäger sie mit Speeren angreifen, aber eben auch immer mehr wegen sogenannter Sharkfluencer. David Schiffman, Meeresbiologe und einer der führenden Haiforscher, sagt, ich kann nicht glauben, dass der Satz »Bitte hängen Sie sich nicht an ein 6 Meter langes Raubtier« ausdrücklich laut gesagt werden muss.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.